Der Predigttext ist Psalm 9. Psalm 9, das ist Gottes Wort. Dem Chorleiter Almut Laben, ein Psalm von David. Ich will dich preisen, Herr, mit meinem ganzen Herzen, will erzählen alle deine Wundertaten. In dir will ich mich freuen und jauchzen, will deinen Namen besingen, du Höchster. Während meine Feinde zurückweichen, stürzen und umkommen vor deinem Angesicht. Denn du hast ausgeführt mein Recht und meine Rechtssache. Du hast dich auf den Thron gesetzt, ein gerechter Richter. Du hast Nationen gescholten, den Gottlosen verloren gegeben, ihren Namen ausgelöscht für immer und ewig. Der Feind ist erledigt, zertrümmert für immer. Du hast Städte entvölkert, ihre Namensnennung verschwindet. Der Herr aber lässt sich nieder auf immer. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Und er wird richten, die Welt in Gerechtigkeit, wird über die Völkerschaften Gericht halten, in Geradheit. Dann ist der Herr dem Unterdrückten eine Festung in Zeiten der Bedrängnis. Und auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Herr. Sing dem Herrn, der Zion bewohnt, verkündigt unter den Völkern seine Taten, denn der vergossenes Blut einfordert, hat ihrer gedacht. Er hat das Schreien der Elenden nicht vergessen. Sei mir gnädig, Herr, sieh an mein Elend von Seiten meiner Hasser, indem du mich emporhebst aus den Toren des Todes, damit ich all dein Lob erzähle in den Toren der Tochter Zion, dass ich jauchze über deine Rettung. Versunken sind die Nationen in die Grube, die sie gemacht. In dem Netz, das sie versteckt hatten, hat sich ihr eigener Fuß gefangen. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben, er hat Gericht ausgeübt, der Gottlose hat sich verstrickt im Werk seiner Hände. Higayo. Mögen zum Sheol sich wenden die Gottlosen, alle Nationen, die Gott vergessen. Denn nicht für immer wird der Arme vergessen, noch geht der Elenden Hoffnung für ewig verloren. Steh auf, Herr, dass nicht der Mensch Gewalt hat. Mögen gerichtet werden die Nationen vor deinem Angesicht. Lege Furcht auf sie, Herr. Mögen die Nationen erkennen, dass sie Menschen sind. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort in diesem Psalm. Wir danken dir und wir bitten dich, dass wir aufmerksam hören können. Hilf uns, unsere Ohren auf dein Wort gerichtet zu haben und auf die Gedanken, die du uns mitteilst. Ja, lass die Gedanken unserer Herzen, die Worte meines Mundes angenehm sein vor dir. Amen. Wir können diesen Psalm 9 gut als eine Fortsetzung des Vorangehenden verstehen. Sie gehören zusammen, diese beiden Psalmen. Im Psalm 8 endet David mit den Worten des Lobpreises. Erinnert euch sicher oder vielleicht schaut ihr da noch einmal zurück. Er endet, wie er angefangen hat. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und Psalm 9 beginnt jetzt wieder mit Lobpreis. Und diesmal lobt David Gott aber nicht für seine wunderbare Schöpfung, wie im Psalm davor, sondern hier dafür, dass er ein gerechter Richter ist, der die Welt in Gerechtigkeit richtet, der die Gottlosen verurteilt in seiner Gerechtigkeit und der sein Volk vor den Gottlosen rettet. Und die Schwerpunkte in diesem Psalm sind so etwas mehr ineinander verwoben, als es manchmal ist. Aber wir können eigentlich hier drei Themen hervorheben aus diesem Psalm. Das erste ist Gott, der allmächtige Richter. Dann Gott, der Retter seines Volkes. Und das dritte, die Antwort der Gläubigen auf diese Erkenntnis. In seinem Lobpreis spricht David zunächst einmal von seiner persönlichen Erfahrung, seiner Erfahrung der Hilfe Gottes in seiner Not. Aber er geht gleichzeitig auch noch weit darüber hinaus. Er schaut voraus in die Zeit, wenn Gott und mit ihm sein Volk in seinem Gericht über alles Böse triumphiert und wenn Gott endgültig seine Gerechtigkeit vollkommen wiederherstellt. Und damit hat der Psalm eine starke prophetische Seite oder prophetische Ausrichtung und ist dadurch auch in unseren Bedrängnissen ein großer Trost. Wir können also getrost nach vorne schauen, weil Gott in seiner Gerechtigkeit alles wiederherstellen wird. Das wird uns hier gezeigt. Die Psalmen, vor allem die des ersten Buches, das sind die Psalmen 1 bis 41, die beschreiben regelmäßig diese Auseinandersetzung der Gottlosen mit den Gerechten. Ihre Auflehnung, die Auflehnung der Gottlosen gegen Gott und ihre Verfolgung des Volkes Gottes. Und dieses Thema führt David ein im zweiten Psalm. Da schreibt er oder singt er auch: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und dann kommt das Zitat, David zitiert diese Gottlosen, diese Fürsten: Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und in den Psalmen, die dann folgen, da sehen wir, wie David unter eben dieser Tatsache leidet, dass die Gottlosen sich gegen Gott auflehnen und gegen sein Volk auch. David wird verfolgt und er erfährt Hass, diesen Hass gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, der trifft ihn. Er ist selber ja auch der Gesalbte des Herrn. Und in diesem Gesalbtsein bildet er auch Christus im Voraus ab. David ist ein Typus des Christus, der auch eben den Hass der Gottlosen erfährt, der Gesalbte Gottes. Hier in diesem Psalm bringt er jetzt ein erstes Mal, wir könnten sagen, in einem Crescendo von einem Lobpreis, bringt er das zum Ausdruck, was schon in Psalm 2 anklang. Was tut Gott gegen den sich die Nationen auflehnen und seine Herrschaft von sich stoßen wollen? Psalm 2, Vers 4 und 5. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Gott, der allmächtige Herr, sitzt auf seinem Thron. Er lacht über die sinnlosen Bemühungen der Gottlosen, die seine Macht vereiteln wollen. Und er spricht in seinem gerechten Zorn, spricht er mit ihnen. Und in den Versen 4 bis 9 hier im Psalm 9 und auch 16 bis 18, da beschreibt David, wie das aussieht, wenn Gott schließlich Gericht hält. Wie sieht das aus? Seine Feinde müssen zurückweichen. Ihre Namen werden ausgelöscht werden. Sie werden zu Boden geworfen. Ihre Städte und Festungen, auf die sie sich verlassen haben, werden zerstört. Wir können auch dieses ganz bildhaft auch in der Offenbarung sehen, über mehrere Kapitel, wie das die große Hure und das große Babylon bis auf den Boden zerstört werden. In den Versen 16 und 17 hier im Psalm 9, da heißt es, dass sie in die Grube fallen, in die Grube, die sie selber gegraben haben. In das Netz werden sie verstrickt, das sie selber geknüpft haben, um andere zu fangen. Die Pläne, die sie gegen Gott und sein Volk aushecken, werden ihnen selber zum Fallstrick. Ihre bösen Absichten fallen auf sie zurück. Und das ist ein Motiv, das sich durch die Bibel zieht, oder nicht? Wir haben ein ganz wunderbares Beispiel in der Person des Haman im Buch Esther. Das kennt ihr ganz bestimmt. Haman, er hasste die Juden und vor allem hasste er den gottesfürchtigen Mordechai mit glühendem Hass, nur weil sie sich nicht vor ihm niederbeugen wollten, sondern allein Gott die Ehre gaben. Und Haman erbaute einen Galgen, an dem er Mordechai aufhängen lassen wollte. Und Gott hat das Geschick Mordechais und damit Hamans so gewendet, dass am Ende Haman an diesem Galgen hing. Das ist die Grube, die er gegraben hat, das Netz, das er gestrickt hat, in das er selber gefallen ist. Haman ist natürlich ein Bild für den Satan, der Gott und seinen Gesalbten glühend hasst. Und durch die ganze Geschichte hindurch Krieg führt gegen das Volk Gottes und es verfolgt und es vernichten will. Und seine böse Absicht gipfelt darin, dass er Jesus, den gesalbten König Gottes, beseitigen will und die Menschen aufhetzt, ihn zu ermorden. Doch der Satan hat den Galgen, den er für Jesus bauen wollte, schließlich für sich selbst gebaut. Im Tod Jesu ist er für alle Zeit besiegt und Gottes Gericht über ihn ist schon bestimmt und ist schon geschehen. Ebenso über alle, die auf der Seite des Bösen bleiben und sich nicht unter die Herrschaft Gottes ergeben. David hat schon in seiner Zeit erlebt, nicht wahr, wie Gott seine Gegner und die Feinde seines Volkes überwunden und gerichtet hat. Feinde, die jeweils viel stärker waren als David und Israel, sie wurden besiegt durch den schwächeren David, durch das schwächere Israel, weil Gott an ihrer Seite war. Sie haben für Gott gekämpft. Denken wir an Goliath oder an die Philister oder an Saul. Sie wurden besiegt durch den schwächeren David, scheinbar schwächeren David. Er war nicht schwächer, weil Gott an seiner Seite oder hinter ihm war. Und weil David seinen Gott kennt, ist er gewiss, am Ende werden alle Feinde Gottes das gleiche Ende nehmen. Er sieht im Psalm, sieht er prophetisch das letzte Gericht voraus und lobpreist Gott dafür. Es ist wie wenn er das voraussehen würde, was wir dann im letzten Buch der Bibel eben als erfüllt sehen, wo das Volk Gottes, die ganze erlöste Schar, Gott preisen wird für sein gerechtes Gericht. Offenbarung 19, Vers 1 und 2.
Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das Heil und die Gerechtigkeit, die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerächt. Und wie David seinen Gott als Richter über die Gottlosen sieht, sieht er ihn auch als Retter seines Volkes. Gleichzeitig. David lebt zeitlich vor Christus. Er schaut voraus und schaut auf ihn und vertraut Gott für das, was er uns durch ihn schenken wird. David erfährt selbst noch nicht den endgültigen Sieg über das Böse, den Gott haben wird, aber er erlebt zu seiner Zeit schon die kleinen Siege. Und diese kleinen Siege Davids, die sind Vorschattungen des großen letzten Triumphs. David lebt in dieser Spannung zwischen dem, was an Gottes Herrschaft schon offenbar ist, und dem, was erst noch kommen wird. Hier in Vers 5 bis 9 beschreibt er das Gericht in prophetischer Vorausschau wie etwas, das bereits geschehen ist. Und Vers 9 schließt dann diese Vorausschau ab. Das ist oft so, dass in diesen prophetischen Passagen, da werden die Dinge in der Vergangenheit geschrieben oder in der Gegenwart, um zu zeigen, dass sie vor Gott eigentlich bereits schon nicht nur beschlossen, sondern geschehen, schon vollendet sind. Wie Christus auch ausgerufen hat, es ist vollbracht, es ist bereits alles vollbracht. Auch wenn das nachher noch sich auswirken, herausgearbeitet werden muss. Aber es ist eigentlich bereits vollbracht, weil Gott das so fest beschlossen hat und er wird es auch tun. Und hier in Vers 9, Psalm 9, und er wird richten die Welt in Gerechtigkeit, wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit. Und da gibt es einen Wechsel in die für David gegenwärtige Zeit, wo es noch Drangsal gibt. Vers 10, doch dem Unterdrückten ist der Herr eine hohe Feste. Eine hohe Feste in Zeiten der Drangsal. Und darum in Vers 14 ruft der Gott dann um Hilfe an: Sei mir gnädig, Herr, sei an mein Elend, sieh an mein Elend von Seiten meiner Hasser, indem du mich emporhebst aus den Toren des Todes. Dieser Wechsel, den wir hier sehen, von der prophetischen Vorausschau auf das eigentlich schon Vollbrachte und zu dem, was jetzt eben an Not doch da ist, diesen Wechsel erleben wir Gläubige in unserem Leben fast jeden Tag, oder nicht? Wie David erleben wir Zeiten der Bedrängnis, der Angst und der Übermacht des Feindes. Wir rufen zu unserem Gott und erfahren seine Hilfe. Und diese Hilfe ist eine vorläufige. Wir wissen, dass wir wieder Bedrängnis erfahren werden, auch wenn uns geholfen wurde. Es wird wiederkommen, es wird sich wiederholen. Solange wir auf dieser alten Erde und in diesem Leib, in diesem zerbrechlichen Leib leben, da leben wir von der Hoffnung, die in der Zukunft liegt, aber in der Gegenwart werden wir immer wieder Bedrängnisse erfahren und werden immer wieder Gottes wunderbare Hilfe und Rettung erfahren. Wir haben das Versprechen der Heiligen Schrift, dass wir nicht nur in den kommenden Bedrängnissen wieder Gottes Hilfe erfahren werden, sondern dass einmal dann alles Böse aufhören, weggetan sein wird. Und dies darum, weil der Ursprung des Bösen, der Erzfeind Gottes mit allen seinen Helfern, bereits gerichtet ist und in die tiefste Finsternis gestoßen werden wird. Das Gericht Gottes über alles Böse ist dann gleichzeitig die vollkommene Erlösung seines Volkes. Offenbarung 21, am Anfang bis Vers 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das ist die Hoffnung, die uns durch die gegenwärtigen Bedrängnisse trägt. Durch diese Blicke in die Zukunft, die uns in seinem Wort immer wieder gewährt werden, werden wir gestärkt und werden wir gewiss gemacht. Gott hat die gesamte Geschichte der Welt in seiner Hand. Er wird sie zu seiner Ehre und zu unserem vollkommenen Heil herausführen. Und wenn wir in der Zwischenzeit Trübsale erdulden müssen, diese werden schon bald zu Ende sein. Doch auch schon jetzt, zur Zeit Davids und zu unserer Zeit, haben die Unterdrückten eine hohe Feste. Das heißt, eine Burg in der Höhe, zu der sie laufen können. So wie David auf der Flucht vor Saul in die Bergfeste Moab geflohen war und dort in Sicherheit wohnte mit seiner Familie, die bei ihm war. Und später, als er König wurde, da wohnte er dann wieder auf einer Bergfestung, das ist Zion, Jerusalem. Das Neue Testament spricht von dem neuen Jerusalem, dem himmlischen Zion, das ist die Kirche Christi. Im Hebräerbrief lesen wir darüber. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller. Das ist jetzt. Ihr seid dahin gekommen. Ihr seid nicht mehr im alten Jerusalem. Ihr seid gekommen zu dem neuen Jerusalem, zum himmlischen Jerusalem. Der allmächtige Gott, der die ganze Welt richten wird, wohnt in diesem himmlischen Zion mitten unter seinen Kindern. Und darum kann der Autor des Hebräerbriefes etwas später auch schreiben, Hebräer 13, Vers 5, er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Und es gibt eine Wiederholung, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll ein Mensch mir tun? Wir haben festgestellt, dass unser Gott der gerechte Richter ist und dass er der Retter seines Volkes ist, das ist die Zuversicht Davids. Und es ist auch unsere Zuversicht und Hoffnung. Und darum wollen wir fragen jetzt noch zuletzt, wie antwortet denn ein Gläubiger auf diese Erkenntnis? Unsere Antwort könnten wir in drei Worten ausdrücken oder zusammenfassen. Unsere Antwort heißt, die Antwort auf die Frage, wie antworten wir auf diese Hoffnung, Zuversicht und Hoffnung. Unsere Antwort soll heißen: Lobpreisen, Vertrauen, beten, anbeten. Davids Lobpreis kommt davon, dass er Gottes Allmacht und seine Rettung erkennt und darüber nachdenkt. Er jubelt nicht allein über die Erleichterung, die Gott ihm in einzelnen schweren Situationen verschafft hat, sondern er preist Gott für seine Größe und Allmacht. Ja, für das, was er ist. Für das, was Gott ist. Nicht zuerst für das, was Gott uns schenkt, sondern für das, was er ist. Das ist ein Unterschied, ob wir vor Erleichterung aufatmen und Halleluja sagen, oder ob wir darüber hinaus Gottes Herrlichkeit betrachten. Was David hilft, furchtlos und zuversichtlich durch die Bedrängnisse seiner Zeit zu gehen, ist der Blick in die herrliche Zukunft, wo Gott selbst in seiner Herrlichkeit über allem steht. Gottes Herrlichkeit, der gerechte Richter des Universums, er wird triumphieren, das ist Davids Schau der Zukunft. Lasst uns doch wie David nicht in den gegenwärtigen Trübsalen so stehen bleiben, dass wir uns in Hilfeschreien stets um uns selbst drehen, sondern die Herrlichkeit unseres Gottes anschauen, wie sie uns in der Schrift gezeigt wird. Das wird uns über unsere persönlichen Umstände hinaustragen. Es wird unseren Blick von uns selbst weglenken, zu unserem herrlichen Gott richten. Das richtet uns auf, das erfrischt uns und erfreut uns. Nicht, wenn wir in uns selbst hineinschauen. Jemand hat einmal gesagt, die Leute, die reisen zum Grand Canyon, um über den Grand Canyon zu staunen. Und das erhebt ihre Gedanken und Gefühle, dass sie über etwas Großartiges außerhalb von sich staunen. Und Gott, der Schöpfer des Grand Canyon, ist viel größer als der Grand Canyon. Schauen wir weg von uns auf den Herrn, auf seine Herrlichkeit. Ein wichtiges Detail im Text ist, wenn David sagt: Ich will dich von ganzem Herzen preisen. Ich will dich von ganzem Herzen preisen. Das heißt, ich setze die ganze Kraft meines Willens und meines Denkens dafür ein, Gott zu preisen. Das Herz ist der Sitz der gedanklichen Kraft, des Willens, der Motivation, des Denkens und so weiter. Und wenn ich sage von ganzem Herzen, dann heißt das mit der ganzen Kraft meines Willens und meines Denkens, das setze ich dafür ein, Gott zu preisen. David ist entschlossen, sein ganzes Inneres darauf auszurichten, Gottes Lob hervorzubringen. Das erfordert manchmal, gerade in schweren Situationen, dass wir so eine Entschlossenheit haben, dass wir uns entschließen, dass wir auch unsere Gedanken anstrengen, um Gottes Herrlichkeit zu sehen. Das kommt nicht von selbst. Unser Fleisch ist träge. Das bringt nichts solchen Lobpreis hervor von sich aus. Das müssen wir anfachen, indem wir es suchen, indem wir angestrengt nachdenken, mit dem Ziel, Gottes wahre Größe zu erkennen. Wir können das tun, indem wir zum Beispiel die Schrift nach solchen Beispielen durchsuchen, die Gott und sein Wesen und seinen Charakter beschreiben. Das soll unseren Lobpreis entfachen. Oder wir können ein gutes Buch oder viele gute Bücher besser noch lesen, die uns Gott vor Augen malen als groß und wunderbar. Auf jeden Fall wird unser Glaube nicht lange gute Frucht bringen, wenn wir ihn nicht wie David von ganzem Herzen leben. Das geht nicht von selbst. Das wächst nicht so aus unseren Gefühlen heraus. Lukas 10, Vers 27, da sagt der Herr, zitiert da aus dem Alten Testament: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und das Zweite noch, was wir von David lernen, ist Vertrauen. Vers 11 im Psalm 9: Auf dich vertrauen die, die deinen Namen kennen. Diejenigen, die den Namen Gottes kennen, sind die, die ihn erkannt haben und erfahren haben, wer er ist und wie er ist. Wir sehen, dass der Herr vertrauenswürdig ist. Und darum setzen wir unser Vertrauen auf ihn. Wir studieren ihn, wie er ist, wie er handelt mit seinen Leuten. Und dann sehen wir, wie vertrauenswürdig er ist und dass er unser Vertrauen in jedem Fall verdient. Und wir vertrauen auf seine Rettung. Nicht nur auf die Rettung aus irdischen Bedrängnissen und schwierigen Situationen. Wir haben gesehen, dass Gott Richter und Retter ist. Retter und Richter. Er richtet die Gottlosen und er rettet uns von unserer Gottlosigkeit. Er muss uns nicht nur aus schwierigen Situationen retten, sondern er muss uns von unserer Sündhaftigkeit und Gottlosigkeit retten. Weil wir Gott als gerechten Richter erkannt haben, wollen wir nicht als Sünder vor seinem Gericht erscheinen, sondern als aus Gnade Gerechtfertigte. Wir vertrauen dabei nicht auf unsere Frömmigkeit oder auf unseren Glauben, sondern allein auf Christus, der uns von unserer Sünde reinigt. Wir vertrauen auf Christus, der uns von unserer eigenen Ungerechtigkeit gerettet hat. Und wir vertrauen auf ihn für die Rettung von allen Ungerechtigkeiten und Bedrängnissen, die uns in dieser Welt noch begegnen. Und daraus folgt dann noch das Dritte, was wir von David lernen, noch ganz kurz: das Beten. Weil wir Gottes Allmacht kennen und wissen, dass wir auf seine rettende Hand hoffen dürfen, kommen wir in jeder Not zuversichtlich zu ihm im Gebet. Aber wir kommen nicht nur in der Not, wir kommen auch im Lobpreis zu ihm. Und wir studieren seine allmächtige Größe und Herrlichkeit. In gewissem Sinn beten wir Gott auch an, indem wir über ihn nachdenken. Wir beten Gott an, indem wir sein Wort studieren. Wir beten Gott an, indem wir ein gutes Buch lesen über ihn, das uns seine Größe vor Augen malt. Das sind alles auch Dinge der Anbetung. Lasst uns diese Dinge tun und Gott so anbeten von ganzem Herzen. Das heißt, alle Anstrengungen unseres Willens und Verstandes dafür einsetzen, dass Gott gepriesen wird. Von uns und von anderen, die uns zuschauen, wie wir mit Gott leben. Und einen solchen Lobpreis lese ich zum Schluss, der aus diesem Verständnis von Psalm 9 auch herauskommt. Das ist Psalm 100. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen, denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Amen.